1805 war Napoleon das erste Mal in Wien. Darüber haben wir in der vorigen Folge gesprochen. 1809 kam er noch einmal. Ich sage aber nicht Servus Napoleon, sondern Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Wieso war der Kerl 1809 schon wieder in Wien?
Naja, das war dieses Mal, hat Österreich eigentlich den Krieg erklärt, weil es...
In einer Selbstüberschätzung.
Würde ich schon sagen. Es war so, dass die Kaiserin, die neue Kaiserin, die vorige ist eben gestorben.
Österreichische oder
französische? Die österreichische Kaiserin, die österreichische Kaiserin, eine strikte oder besessene Gegnerin von Napoleon war und der Außenminister Graf Stadion genauso. Und die haben ein Manifest herausgegeben, ein österreichisches Kriegsmanifest, das sozusagen zu Befreiungskriegen.
Die wollten einen Präventivschlag machen.
Ja, die wollten sich befreien, also wollten halt die deutschen Lande von der napoleonischen Übermacht befreien.
Weil der war zwar nicht mehr in den Habsburger Ländern, aber in allen möglichen deutschen.
Ja, naja, ja, genau. Es sind sehr viele besetzt gewesen. Und die, aber der Napoleon, dessen große Stärke die Schnelligkeit war, hat sie überrumpelt, mehr oder weniger. Und während die österreichische Armee nun nach Westen gezogen ist, um ihm zu begegnen, ist der Napoleon schon nach Osten gekommen und in einer Schnelligkeit und in der Nähe von Wien gewesen. Die kaiserliche Familie ist geflohen, nach Ungarn dieses Mal.
Nicht nach Olmütz, so wie 1805?
Nein, sondern nach Ungarn, hat die wichtigsten Staatsschätze nach Ungarn bringen lassen. Und zwar von einem Fuhrwerksunternehmen, dem Dietrich von Dietrichsberg.
Wieso erwähnst du ihn extra?
Ja, das war ein Fuhrwerksunternehmen, das schon unter der Maria Theresia gegeben hat, der eben mit diesen ganzen heiklen Fuhren betraut war und der sehr bekannt war, Kunstsammler und so weiter. Man kann in einer früheren Folge über ihn nachhören.
Also die Kaiserfamilie ist nach Ungarn geflüchtet mit den Staatsschätzen und ist Wien wieder, wie schon 1805, an die Franzosen übergeben worden?
Nein, eben nicht. Und zwar hat es da den Maximilian Desse gegeben, das war der Bruder der neuen Kaiserin und der war relativ jung, ohne Erfahrung, und hat aber sich selbst überschätzend, ja. Und hat entgegen dem Rat vom Bürgermeister noch immer Wohlleben gesagt, er verteidigt die Stadt und er lässt sie lieber von den Stadtmauern erschlagen, bevor er die Stadt übergibt und so weiter.
Ja, da wir wissen, dass die Franzosen wieder da waren, dürfte das nicht gut ausgegangen sein.
Nicht gut ausgegangen sein. Man hat aber schon vorher gewusst, dass da irgendwie, dass es schrecklich wird, und die Wiener haben also Hamsterkäufe durchgeführt, und der Stephansplatz ist einer der größten Schleichhandelsplätze geworden. Es ist gekommen, wie es kommen musste. Die Franzosen sind gekommen, die Vorhut ist gekommen, hat von der heutigen Marie-Hilfer-Straße aus, und zwar Casa Piccola, dort wo der Gänsemädchenbrunnen ist, also direkt hinter den Hofstallungen oder ziemlich in der Nähe, hat Wien beschossen.
Wir müssen uns vorstellen, Wien war natürlich von einer Stadtmauer noch umringt.
Von einer Stadtmauer umringt.
Und vom Glacis.
Das Glacis und diese heutige Casa Piccola ist eben am Rand des Glacis gewesen. Aber relativ erhöht, das merkt man heute gar nicht so besonders, aber immerhin haben die Kanonen über die Mauer geschossen. Es ist der Stephansturm beschädigt worden.
Oh je.
Das war ziemlich heftig. Es hat 20 Tote und etliche Verletzte bei dieser Beschießung gegeben. Es ist der Trattnerhof zum Beispiel, der damalige Trattnerhof, zerstört worden. Es sind etliche Häuser in Brand geraten, weil ganz einfach auf den Dächern irgendwelche Sachen gelagert war.
Und die Dachstühle waren ja noch aus Holz.
War alles aus Holz natürlich. Und Wien musste also dann trotz allem
kapitulieren.
Und er hat, der gute Maximilian d'Este hat sich aber nicht von den Stadtmauern erschlagen lassen, sondern hat sich den Unwillen der Bevölkerung auch zugezogen.
Und das war wann? 1809?
Der Napoleon ist am 10. Mai in Wien angekommen. Der hat wieder
in Schönbrunn gewohnt.
In Schönbrunn gewohnt, klarerweise. Das war das für ihn Adäquate wahrscheinlich. Und am 12. schon ist eine Delegation unter der Anführung vom Bürgermeister Wohlleben zu ihm gekommen und hat die Bedingungen für die Übergabe der Stadt mit ihm ausgehandelt. Die Kapitulation ist am 13. Mai unterzeichnet worden und die französischen Truppen sind in die Stadt eingezogen. Aber dieses Mal waren es, und das war natürlich furchtbar, an die 42.000 Mann.
Wow, so viele. Also das
sind 9.000 Pferde, über 9.000 Pferde, die sind eingquartiert worden, die Generale, also die höheren Chargen natürlich wieder in
Palais etc. Die Pferde in Maria am Gestade, wie wir vor zwei Folgen besprochen haben.
Wären nicht alle 9.000 gewesen sein, aber doch. Palais Starhemberg ist die Administrationszentrale für die Franzosen geworden.
Wo ist das Palais Starhemberg?
Am Minoritenplatz. Und im Palais Lobkowitz, also in allen Palais waren es. Und na, die Truppen sind halt bei Privaten.
Na, die werden sich gefreut haben.
Ja, die haben es verpflegen müssen.
Und waren die Wiener dann so richtig angefressen?
Nein, die Wiener haben das eigentlich, haben sich sehr bald wieder ins normale Leben eingefunden. Im Gegenteil, die Cafés und die Tanzlokale sind ganz gut besucht gewesen. Es hat ein Franzose auf der Burgpastei ein französisches Restaurant eröffnet.
Aha.
Und das ist auch von Wienern besucht worden. Gastwirte und die Cafetiers strengste Anweisung gehabt, jegliche franzosenfeindliche Äußerungen zu melden.
Die haben sich eingewempelt, also die sind zum Spitzeln richtig animiert worden. Aber offensichtlich haben sich die Franzosen und die Wiener vermischt.
Ja, die Franzosen haben zum Beispiel den Haydn, den Joseph Haydn, verehrt. Und der ist aber im Sterben gelegen. Und am 16. Mai war der letzte Gast vor seinem Tod, den der Haydn empfangen hat, ein Franzose, ein französischer Offizier. Und der hat ihm unbedingt was vorsingen müssen, nämlich eine Arie aus der Schöpfung. Der Haydn wird glücklich gewesen sein.
Und weiß man, wo das war?
In der heutigen Heidengasse.
Also, okay, das klingt jetzt nicht unlogisch.
Ja. Und der Napoleon hat auch einen Soldaten zu seinem Schutz sozusagen vor dem Haus aufstellen.
Zu Heidenschutz.
Zu Heidenschutz, ja. Vor dem Haus aufstellen lassen. Und auch beim Begräbnis von Josef Haydn am Hunsdurmer Friedhof waren etliche französische Offiziere.
Der Hunsdurmer Friedhof war beim Hunsdurm jetzt im?
Der ist jetzt im 12. Vis-à-vis vom Margaretengürtel, das ist, wo diese Kirche ist ohne Turm, so eine riesige Kirche, wenn du den Gürtel rauffasst, der Hunsdurmer Park.
Und dort liegt noch immer der Haydn begraben?
Nein, der ist jetzt in Eisenstadt. Gibt es eine Folge, wo über seinen gestohlenen Kopf geredet wird. Das ist allerdings eine kleine eine Gedenktafel, wo das Grab vom Haydn war.
Der Haydn ist tot, aber die österreichischen Truppen wollten ja ursprünglich dem Napoleon entgegenreiten. Sind die schon wieder zurückgekommen?
Die sind jetzt zurückgekommen und es ist am 21. Mai.
Und die wollten Wien rückerobern?
Ja, naja, die wollten den Napoleon besiegen, ganz einfach und klarerweise Wien rückerobern. Es ist am 21. Mai zu einer Schlacht gekommen, die wir Schlacht bei Aspern nennen und natürlich unser Erzherzog Karl hat
der Löwe von Aspern.
Ja, hat den Napoleon das erste Mal besiegt bei einer Schlacht, die der Napoleon selbst befehligt hat.
Die Franzosen nennen die aber anders, die Schlacht.
Die Franzosen nennen die Schlacht bei Essling, weil die Franzosen sind im Schüttkasten von Essling, den es ja heute noch gibt, teilweise gewesen, und dort haben sie den Rückzug auch angetreten von dort aus. Mhm. Und das war die große Niederlage von Napoleon, die in Paris ein paar Tage später, wie es dort bekannt geworden ist, wirklich fast zu einer Börsenbass geführt hat. Aber das war wirklich eine Ausnahme.
Aber Moment, das heißt, die haben da gekämpft, mitten in der Lobau, und haben es dann nach dieser Niederlage vom Napoleon aus Wien abziehen müssen, oder sind sie in Wien noch geblieben?
Nein, die sind in Wien geblieben.
Sie haben gleich wieder zurückgewonnen.
Sie haben die nächste Schlacht vorbereitet, und das war die Schlacht bei Wagram.
Aha.
Und die hat der Napoleon gewonnen. Während der Schlacht bei Aspern ist er nicht nach Schönbrunn immer, das war ja
ein bisschen unpraktisch gewesen,
sondern er hat in Simmering, beziehungsweise in Kaiser Ebersdorf, in Schloss Dürndlhof, weil wenn dort eine Pontonbrücke war, ist das ja in der Territissima hinunter gewesen. Da hat er übernachtet, und dort ist auch sein Freund oder einer seiner besten Offiziere, nämlich der Marschall Lannes, Landesstraße, gestorben. Der ist in der Schlacht verwundet worden.
Und was gibt es da in der Lobau noch für Überreste? Findet man da noch Totenschädel? Oder das müssen ja irrsinnig viele Tote dort gewesen sein.
Wahnsinnig viele Tote. Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber wir haben, nachdem wir ja in der Gegend gebaut haben, habe ich immer gehofft, dass wir irgendein Skelett finden oder was, aber haben wir nicht. Ja, gibt es etliche, also viele Funde.
Da gibt es ja die Napoleonstraße und den Gedenkstein.
Genau, zum Beispiel Aderglah gibt es auch, also bis Aderglah, die Lobau und so weiter, was eben hinauf nach Wagram geführt hat, die Straße. Aus österreichischer Sicht war natürlich die Schlacht in der Lobau die wichtige, und 1858 hat man den Löwen von Aspern, die Statue des Löwen von Aspern errichtet, die vor der Kirche liegt, und eben der Gefallenen auch gedenkt.
Und wie hat sich der Napoleon in Wien vergnügt, wenn er nicht in der Schlacht war?
Naja, er hat die Truppenparaden abgenommen jeden Tag in Schönbrunn. Da sind die Wiener gekommen in Scharen und haben sie das angeschaut, wie er elastischen Schrittes die Stiegen runtergelaufen ist. So lang, bis ein gewisser Friedrich Stapps einen Attentatsversuch auf ihn
in Schönbrunn
gemacht hat, und dann sind die nicht mehr öffentlich zugänglich gewesen. Er hat sie aber inzwischen vergnügt, weil du sagst vergnügt, er hat sie entsonnen, dass er in Polen schon vorher ein Verhältnis gehabt hat mit einer Gräfin Walewska, und hat dort in Schönbrunn eine wahnsinnige Sehnsucht nach ihr bekommen und hat sie bringen lassen nach Schönbrunn mit einem Anstandsehepaar, und die hat er einquartiert. Man weiß es nicht genau, war es in Meidling, in Hietzing, und hat es jeden Abend eigentlich mit einer Kutsche nach Schönbrunn bringen lassen. Und das hat aber dann eh schon jeder gewusst, und sie ist auch teilweise in Schönbrunn geblieben. Hat ihn natürlich beeinflussen wollen zugunsten des polnischen Volkes, damit er da irgendwie auch denen was Gutes tut. Interessanterweise hat es aber eine zweite Frau gegeben, und zwar eine gewisse Eva Kraus.
Nicht mit uns verwandt.
Die in Idria in Slowenien geboren war. Ein sehr hübsches Mädchen war, sehr hübsches Kind vor allem, mit 8 Jahren, also einer sehr armen Familie. Und da ist ein österreichischer Hauptmann, ein gewisser Meinoni, gekommen und wollte sie dem Vater abkaufen.
Grauslich.
Wird interessanterweise immer nur geschildert, als dass er es nach Wien mitnehmen wollte und erziehen lassen wollte. Mhm. Der Vater hat es ihm aber nicht gegeben, aber er ist nach 3 Jahren gestorben, und die Mutter war dann so arm, hat nicht gewusst, was machen soll, hat dem geschrieben, und er hat die nach Wien mitgenommen. Hat ja allerdings eine gute Erziehung offensichtlich angedeihen lassen, weil sie hat 2, 3 Sprachen gesprochen, war sehr hübsch und hat angeblich schon 1805 ist sie dem Napoleon aufgefallen. Das ist aber alles nicht, also jetzt nicht wirklich
historisch belegt,
sondern historisch belegt schon, also so teilweise, es ist schwierig. Und die hat angeblich sich eine Männeruniform angezogen und ist als sein Page, sein Adjutant, was auch immer, auf seinen Feldzügen mitgeritten. Auch Sinone Veroe Bentrovato, muss man dazu sagen. Und auch die war 1809 in Wien im Schönbrunn. Mhm.
Also, als Page. Da war die polnische Gräfin und die.
Polnische Gräfin und die hat dann Emilia geheißen, Emilie Kraus, also hat es eigentlich wirklich geheißen. Und die hat er aber dann abgefunden mit einer knappen 500.000 Gulden. Und sie ist nach Vorarlberg gezogen, weil sie schwanger war.
Aha.
Zur gleichen Zeit war aber auch die Maria Walewska schwanger.
Oh.
Und das war ein Wendepunkt in der Beziehung von der Walewska zum Napoleon, weil er hat dadurch erkannt, dass nicht er schuld ist, dass er mit der Josephine keine Kinder kriegt, weil er eben zeugungsfähig ist, und hat sie entschlossen, auf jeden Fall sich scheiden zu lassen.
Weil er einen Nachfolger wollte,
hat unbedingt einen Nachfolger wollte, genau, gebraucht. Und er hat beide Frauen nach Paris mitgenommen und die haben beide 1810 innerhalb von 2 Tagen je einen Sohn bekommen.
Na, das klingt aber jetzt ein bisschen windig, die Geschichte.
Wobei man bei der Walewska, deren Sohn, der Alexander Walewski, ist dann unter Napoleon III. Außenminister geworden und bei dem ist in diesem oder im vorigen Jahrhundert mit einem DNA-Test nachgewiesen worden, dass er wirklich der Sohn von...
Weil der noch nachfolgen, noch Nachkommen
hat. Der hat Nachkommen und der jüngste Bruder von Napoleon hat noch Nachkommen. Und da konnte man einen Abgleich machen. Während der Sohn von der Emilie Kraus in Wien angeblich zu einer gewissen Familie Megerle von Mühlfeld gekommen ist, wo der Mühlfeld, der Stiefvater oder Vater, was er immer ja auch war, sehr bekannt war, und der Megerle von Mühlfeld selbst, der Eugen hat er geheißen, auch sehr bekannt worden
ist. Wofür?
Der bekannt? Der war Rechtsanwalt, Advokat, war dann Reichsrat, Abgeordneter und Abgeordneter zur Deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche in Frankfurt. Von dort hat er sich eine Frau mitgebracht, mit der er in Wien gelebt hat und mit der er 3 Kinder gehabt hat. Allerdings hat er schon vorher in Wien auch eine Frau gehabt und war dadurch immer am Rande des finanziellen Zusammenbruchs, weil er quasi 2 Familien,
2 Parallelfamilien geführt
erhalten hat. Er war aber sehr bekannt, ist zum Beispiel als besondere Auszeichnung Ehrenmitglied bei der Concordia gewesen. Und eine Gasse im 2. Bezirk ist nach ihm benannt.
Und ob der Mühlfeld jetzt der Sohn vom Napoleon war oder nicht, jedenfalls hat der Napoleon nach diesen 2 Affären gewusst, dass er Kinder zeugen kann. Und das war nicht gut für die Josephine, weil von der hat er sich dann scheiden lassen.
Endgültig scheiden lassen, und er hat natürlich gewusst, oder er wollte, eine Frau aus einem hochadeligen, also aus einem alten Herrscherhaus haben. Und was hat sie da natürlich?
Eine Habsburgerin.
Eine Habsburgerin. Da hat der Metternich damals schon sehr heftig mitgearbeitet, und er hat die Maria Luise, die Tochter vom Kaiser Franz I., geheiratet, die natürlich sehr arm war, weil die ist ihr ganzes Leben lang, ist ja der Napoleon als
schrecklicher Typ und Feind.
Und Feind, und auf einmal hat sie ihn heiraten mit 19 müssen. Hat sie ihn heiraten müssen. Hat das aber natürlich auf sich genommen, und anscheinend dürfte die Ehe aber gar nicht so schlecht gewesen sein, und sie hat ihn vielleicht auch ganz lieb gewonnen, möglicherweise. Jedenfalls hat sie sehr pflichtbewusst ein Jahr später
einen Sohn gekriegt,
den Napoleon II., der sofort von seinem Vater zum König von Rom ernannt worden ist. Aber er hat leider Gottes den Russlandfeldzug schon geplant und das war halt sein Untergang.
Aber bevor er nach Russland gegangen ist, ist er noch in Wien weitergegangen. Wie war das dann?
Ja, in Wien hat er zuerst einmal seinen Geburtstag gefeiert, am 15. August mit riesigen Festen. Und dann ist es zum Frieden von Schönbrunn gekommen. Das war am 14. Oktober 1809. Wieder große Gebietsverluste für Österreich und riesige Kriegsentschädigungen, die letztlich zum Staatsbankrott 1813 geführt haben. Also am 15. Oktober ist der Napoleon aus Wien abgereist.
Und Kaiser sind wieder gekommen?
Nein, noch nicht, denn seine Truppen sind noch bis Mitte November in Wien geblieben und haben als Abschiedsgeschenk die Basteien zerschossen.
Nein, das ist aber kein schönes Geschenk.
Und zwar die Burgbastei, Teile der Löbelbastei, die Mölkerbastei. Aber es ist dadurch eine kleine Stadterweiterung zustande gekommen, weil ja die Stadtmauer viel weiter stadteinwärts war. Und jetzt ist eine freie Fläche entstanden, Volksgarten, Burggarten und letztendlich ein paar Jahrzehnte später der Heldenplatz mit den Denkmälern von Prinz Eugen und vom Erzherzog Karl.
Also wenn man Lust wandelt in den Gärten, können wir sagen, danke napoleonische Truppen, dass ihr die Stadtmauer zerschossen habt.
Und, ja, Teile sind wieder aufgebaut worden, zum Beispiel bei der Mölkerbastei sieht man das ganz gut, dass das ja so ein Ziegelverbau ist, also eine Ziegelwand ist und das ist eben aufgrund der neuen...
Die noch relativ neu ist und nicht so alt wie die älteren Teile.
Genau.
Und was ist sonst noch übrig von der Napoleon-Zeit in Wien? Wo haben die zum Beispiel gewohnt, die ganzen Soldaten?
Die haben sich richtige kleine Siedlungen gebaut, die wichtigste davon war in Floridsdorf am Spitz, am heutigen. Und zwar haben sie also aus Material, das sie eventuell von zerbombten oder zerstörten Häusern genommen haben, sich kleine Häuschen gebaut.
Ist da noch was übrig?
Nein. Okay. Und das waren richtige kleine Siedlungen und die Wiener sind gegangen, haben diese Siedlungen betrachtet, sind Sightseeing gewesen, wie auch ein großes Interesse an den Schlachtfeldern in der Lobau zum Beispiel.
Schon damals war
und die Leute sind hingegangen und haben sich das angeschaut, was da passiert ist. Und was noch übrig geblieben ist, also nicht jetzt direkt, aber doch mit Napoleon sehr verbunden, ist das Mosaik vom letzten Abendmahl in der Minoritenkirche.
Wieso, was hat das mit Napoleon zu tun?
Das hat der Napoleon bestellt bei einem Mailänder Künstler, ist ein Mosaik, und konnte es aber nicht mehr
in Empfang nehmen.
Und natürlich für seinen Schwiegervater, für den Kaiser Franz, der ja immer sein Gegner war, genau. Interessanterweise sind die gleich alt gewesen. Aha. Also ein Jahr war der Kaiser Franz älter. Für den war das natürlich ein Triumph, dass er jetzt
die Prestigeaufträge vom Napoleon selber übernommen hat.
Wollten es ursprünglich ins Belvedere geben, da ist es aber, haben sie keinen Platz gefunden und dann ist es eben in der Minoritenkirche aufgestellt worden. Und das zweite war die Theseus-Gruppe, die
im Volksgarten,
die heute im KHM steht. Und zwar hat der Napoleon die beim Antonio Canova bestellt und wollte sie als Theseus besiegt, die Zentauren. Und zwar war der Theseus natürlich eher als Napoleon und die Zentauren, die Habsburger oder die anderen, die er besiegt hat. Und der Kaiser Franz hat es gekauft, hat es natürlich
umgedeutet
und ist, und so war der Kaiser Franz eben, oder das Habsburgerreich war der Theseus.
Und das war eine riesige Marmorgruppe?
Ja, ist noch immer. Und hat, für die ist der Theseus-Tempel gebaut worden, im Volksgarten, ist allerdings nachher eben nach der Fertigstellung vom KHM dorthin transferiert worden. Und das war aber so schwer, und das hat man unterschätzt offensichtlich, dass die Straße einbrochen ist unter der Last, und es ist der Statue ein Arm, also dem ist also ein Arm abgebrochen.
Oh mein Gott.
Das nachher wieder restauriert worden ist.
Und was ist eigentlich mit dem Sohn von Napoleon passiert?
Ja, der ist nach der Exilierung von Napoleon mit seiner Mutter nach Wien und ist dann in Wien aufgewachsen als Franzl, Herzog von Reichstadt, und ist sehr jung an der Habsburger Krankheit, an der Lungentuberkulose gestorben.
Mhm. Und was gibt es dann noch für Bezüge von Napoleon zu Wien, nachdem er den desaströsen Russlandfeldzug gehabt hat und dann später ins Exil gegangen ist? Wo treffen wir ihn wieder, quasi in der Wiener Geschichte?
Naja, wenn man den Fürst Schwarzenberg am Schwarzenbergplatz ist, denkt man, der war der Oberbefehlshaber in der Schlacht bei Leipzig, die ihm zum Exil von Napoleon geführt hat. Die Schlachtpläne hat teilweise der Radetzky mit ausgearbeitet. Und dann ist es 1814 zum Wiener Kongress gekommen.
Mit der Neuordnung wieder der europäischen Ordnung. Aber das ist eine eigene Folge wert.
Das ist eine eigene Geschichte.
Danke. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.